Willkommen zur Folge 77 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Auch heute wieder im Zuge dessen, dass wir in diesen laufenden Folgen bemüht sind, einfach so ein paar Grundannahmen mal kritisch zu würdigen, die die derzeitige Debatte prägen. Und wer ist prädestinierter für die Hinterfragung von Grundannahmen als mein Gesprächspartner, der sich mit evidenzbasierter Medizin schon sein ganzes Berufsleben lang befasst, bekannt aus Folge 63, wenn nicht von woanders. Bereits Anfang August haben wir uns schon einmal unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich Gerd Antes. Grüße, Herr Antes.
Danke sehr.
Wir haben ja wieder im Augenblick Zeiten, wo sich die Dinge überschlagen. Das Neueste ist, dass jetzt der bayerische Ministerpräsident verkündet hat, dass in Bayern die Bars und die Clubs geschlossen, die Weihnachtsmärkte abgesagt werden und manches andere mehr. Natürlich auch der Kulturbereich wieder betroffen ist von Maßnahmen. Wenn Sie das so hören, die Nachrichtenlage im Augenblick, und auf sich wirken lassen, was geht Ihnen durch den Kopf?
Verzweiflung. Ganz einfach deswegen, weil auch jetzt nach fast 2 Jahren die Entscheidung praktisch im wissenschafts- und wissensfreien Raum gefällt werden. Diese Willkürentscheidungen, die uns ja von der ersten Minute verfolgen und die zu Anfang auch wirklich zu rechtfertigen waren, weil wir nichts wussten, also wirklich da ins kalte Wasser geworfen worden sind, die sind ja eigentlich jetzt nicht mehr gültig, diese Bedingungen, sondern eigentlich haben wir jetzt ziemlich viel angehäuft. Aber was jetzt dauernd gezeigt wird, ist, dass wir eigentlich die Zeit völlig verschlafen haben und nichts vorbereitet haben und jetzt aus dem Nichts heraus wieder als Schreckreaktion, ich würde sogar mit etwas Vorsicht sagen, das Falsche tun. Und was wir insgesamt gegenwärtig besser wissen, ist, dass das Ansteckungsgeschehen großenteils in geschlossenen Räumen ist, also die sogenannte Aerosolübertragung, die hat sich ja doch einigermaßen als gesichert gezeigt. Und das heißt, wenn ich sehr verkürze, statt Lockdown könnte vielleicht sogar besser sein, jagt alle auf die Straße. Weil genau die Ansteckung, wenn sie wirklich in den geschlossenen Räumen vor allen Dingen passiert, müsste man die Zeit minimieren. Und was auch gerade passiert ist, jetzt so Weihnachtsmärkte abzusagen, also alle die Außenaktivitäten, das entspricht nicht dem, was wir eigentlich gegenwärtig wissen und widerspricht sogar einigen Grundprinzipien, gerade auch aus der Ecke der Aerosolforschung.
Jetzt heißt es, Bayern hat Rekordinzidenzen. Gibt es die Berichte von bayerischen Krankenhäusern, die, wie es dann immer wieder heißt, am Anschlag sein. Reicht das nicht für einen solchen Lockdown?
Das reicht eigentlich dafür, dass man was tun muss. Nur jetzt das zu tun, von dem wir glauben, ich betone glauben, dass es das Richtige ist, dafür reicht es eigentlich nicht. Also wir haben jetzt wieder irgendwie man muss mit der Sprache ein bisschen vorsichtig sein, weil es sehr schnell zynisch wird. Aber wir haben eigentlich einen blinden Aktionismus. Und immer wieder diese Notwendigkeiten mit blinden Aktionismus zu bedienen, ist, was die Ziele angeht, sicherlich nicht automatisch zielführend.
Was hat man verschlafen? Sie sagen ja, man hat geschlafen im Sommer, schon wieder geschlafen im Sommer. Was hat man denn genau verschlafen?
Genau verschlafen hat man wirklich die Daten zu erheben, nicht erst seit diesem Sommer, sondern seit Sommer 2020, die uns zeigen, wo es passiert. Mir widerspricht eigentlich nie jemand, wenn ich sage, wir wissen nicht, wo es passiert. Und das brauchen wir ja eigentlich. Also wenn man es etwas abstrakter formuliert, ist ja Lockdown ja oder nein. Mathematisch gesagt, wenn ich es zeichnen würde, wäre es eine rechte Kurve. Ich bin entweder unten und kein Lockdown, oder ich fahre hoch und dann ist es Lockdown. Und wenn ich jetzt die Daten, die ich bräuchte, alle hätte, dann würde ich irgendwie eine Kurve haben, die vielleicht ein bisschen hoch geht mit den richtigen Schrauben gedreht, wo ich sage, was weiß ich, ich konstruiere ein Beispiel, ist jetzt fiktiv. Zum Beispiel müssen die Fitnessstudios zumachen, weil dort Leute sind, wenn da jemand ist, voll atmend, sehr stark ausatmend. Und auch wenn die Geräte auf Abstand stehen, ist es vielleicht doch nicht genug. Und wenn die Lüftung nicht so ist, wie sie sein sollte, also wenn alle die Bedingungen zusammenkommen, kann es sein, dass da richtig was passiert. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber das hätten wir wissen können. Wir hätten zum Beispiel eine große Stichprobe machen können von Mitgliedern in Fitnessclubs und nach einem Jahr gucken können, wer hat sich von denen infiziert. Und wenn die Stichprobe groß genug ist und der Effekt ziemlich stark ist, würde man das damit auf jeden Fall sehen.
Wir haben auch heute in dem anderen Podcast mit Matthias Schrappe, das sehr recht ausführlich über das Thema der Datenarmut gesprochen, die ja an vielen Stellen zu beobachten ist. Da haben wir vor allen Dingen auch über das Thema gesprochen, dass nicht so richtig festgestellt wird, wer denn jetzt eigentlich geimpft ist und wer nicht geimpft ist in den Krankenhäusern. Wo gibt es denn mal Positivbeispiele jetzt in der Corona-Zeit, wo man mal Erhebungen gemacht hat und wo man mal zumindest so stellenweise Licht in das Dunkel, in das Evidenzdunkel gebracht hat?
In Deutschland fällt mir da ehrlich gesagt nichts ein. Und ein Beweis in Anführungszeichen dafür, wie dünn wir hier aufgestellt sind, sieht man daran, ich zitiere das nicht gerne, aber dass alles, was in Talkshows, da in Narrativen ausgetauscht wird, sich dauernd beruft auf Studien aus dem Ausland. Noch nie erlebt, ich gucke nicht alle Talkshows natürlich, noch nie erlebt, dass irgendwo jetzt mal eine belastbare Studie aus Deutschland da wäre, die jetzt sagt, jetzt machen wir es an der Stelle so und so. Mhm. Es gibt kleine Erfassungen, zum Beispiel hat Frankfurt im letzten Jahr, nach den Sommerferien, alle Kinder der Klassen 1 bis 6 vor Schulbeginn getestet. Und wie es so schön ist, natürlich haben sie sehr viel Positive gefunden und schon Triumphgeschrei, die Schulen sind's. Es war aber so sorgfältig gemacht, dass alles vor der ersten Unterrichtsminute passierte. Das heißt, alles, was da passierte, wurde eingetragen in die Schulen. Und das ist zum Beispiel so ein Hinweis, wo auf der einen Seite ideologisch bedingt Fronten aufeinander knallen, aber da hat man das mal gemacht. Und wenn man das alles zusammenträgt, das sind alles keine tollen Studien, aber die waren alle ganz gut gemacht, dann sieht man, dass die Schulen nicht der Treiber sind. Da passiert natürlich viel und natürlich wird auch viel an Infektionen da erzeugt, aber es ist nicht der große Treiber, sondern eher so im Zusammenspiel auch mit zu Hause, dass es reingetragen wird in den Schulen. Also das ist für ein Beispiel. Ich bin, wenn ich darüber nachdenke, schon wieder beim negativen Beispiel. Eine der ganz schwierigen Stellen ist sicherlich der Nahverkehr, der öffentliche. Und das habe ich zum ersten Mal im Sommer 20 sehr laut gesagt. Überhaupt mein erstes Interview war im Februar oder März 2020 beim SWR, wo ich sehr laut und deutlich gesagt habe, was dann von den Fahrradclubs überall begierig nachgedruckt wurde. Jeder, der Fahrrad fahren kann, sollte, jetzt nicht gezwungen, aber den moralischen Appell auf sich nehmen, nur noch ein Fahrrad zu fahren, sich die entsprechende Kleidung zuzulegen, damit die, die es nicht können, die öffentlichen Nahverkehr fahren müssen, erstmal geschützt sind, weil sie viel weniger um sich herum haben. Und also in Städten wie Freiburg geht es, in Berlin geht es schon nicht, weil natürlich jetzt nicht hier von ganz Norden oder ganz Süden in die Innenstadt muss oder noch weiter, dann ist es halt schwierig. Dann gab es im April eine Studie, die war von den Bundesländern bezahlt, wurde von der Charité, von einer Unterorganisation durchgeführt, die war erstens grottenschlecht. Die war kaum raus, ohne dass die Ergebnisse belastbar waren, gab es dann ein Triumphgeheul von den Verkehrsministern der Bundesländer. Das Problem ist gelöst. Kein Risiko in den Zügen und im Nahverkehr. Und dann würde man ja eigentlich denken, dass dann relativ schnell eine wissenschaftliche Publikation kommt, damit es diskutiert werden kann und irgendwie entweder die nächste draufgesetzt werden kann. Und genau das ist nicht passiert. Und ich frage dann ab und zu mal nach. Dann kriege ich die Antwort. Nach den Erfahrungen aus dem Wissenschaftsbetrieb wird die Publikation dieses Jahr wohl nicht mehr erfolgen. Naja, das ist, wie soll ich sagen, in aller Höflichkeit, mehr Bankrotterklärung gibt es nicht. Die Pressekonferenz als einziges Mittel, eine so relevante Sache an die Öffentlichkeit zu bringen, von einer schlechten Studie, das ist wirklich kaum noch zu unterscheiden. Und ich sehe auch nicht, dass jetzt irgendwo ein Versuch gestartet wurde, um das zu wiederholen oder spezifischer zu machen. Und wenn ich jetzt alles so durchdividiere, also Schulen, Bars sind natürlich jetzt schwer in den Griff zu kriegen, datenmäßig, aber da, wo es leicht geht, also Schulen, wo ich weiß, da habe ich die ganzen Namen, ich habe ja alles da. Und wenn man dann mal weiterdenkt, jetzt, wo man es auch machen könnte, das wären die Krankenkassendaten, weil ja jede Erkrankung gemeldet wird. Ja. Und die Vorschläge gab's. Ich habe bisher noch nicht begriffen, warum, aber es wird blockiert. Die Auswertung der Daten wird blockiert. Manchmal ist da der Datenschutz ein dankbarer Gehilfe, aber dem kann man das auch nicht, wie es oft gemacht wird, alles in die Schuhe schieben.
Der ist ein dankbarer Sündenbock, weil keiner versteht ihn und deswegen kann man sich mal hinter dem Datenschutz verstecken.
So ist es, genau. Und wenn man das so durchdividiert oder durchdekliniert, dann sieht man, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmt.
Jetzt entstehen ja Studien nicht von selbst, sondern das muss ja, also vor allem wenn man jetzt auch einfach gewisse Fragen hat, die vielleicht besonders zentral sind, dann muss ja irgendjemand da sein, der mal den Anstoß gibt, dass solche Studien gemacht werden. Wer schläft denn da eigentlich?
Ja, das ist die schwierigste Frage, die mir gestellt werden könnte. Geschickt formuliert. Das ist so ein komplexes Gebilde insgesamt. Von Förderern, von Einflussnahme zum Beispiel von Universitäten, von Vorgeschichte, also jemand, der jetzt im entscheidenden Karriereschritt ist, 3-4 Publikationen herauszubringen, um dann ein wirklich aussichtsreicher Kandidat für eine Professur zu sein, der geht jetzt nicht kurz vom Ziel sozusagen woanders rein, um im Dienste des Wohls, des Allgemeinwohls und der Gesellschaft dort die Fragen zu formulieren. Das sind dann diese Karrieremechanismen. Ich nenne das immer, das sind schwere Interessenkonflikte, die sich aber nicht monetär festmachen lassen. Und das ist das Wort Haltung, drängt sich da praktisch auf. Das ist einfach ein Stück Lebensabschnitt. Und um das aufzulösen, müsste man, und das wäre nicht so einfach, aber irgendwie Einfluss nehmen. Entweder müsste dann das Belohnungssystem angepasst werden. Ja, also Belohnungssysteme sind ja eigentlich die Krux im akademischen System. Wenn man das so durchdekliniert, dann funktioniert es auch nicht. Dann könnte man das mit einer Förderung machen. Das hat einmal wirklich vorbildlich Söder gemacht, mit dem dortigen Tropeninstitut, in dem sie, ich weiß nicht, ein paar tausend Bürger um Blutprobe gebeten haben, um die Dunkelziffer wirklich in den Griff zu kriegen. Das war schon beginnend im Mai 2020. Also was der Förderer. Wenn ich jetzt alles zusammenbringe, das BMBF hat ja 150 Millionen im April 2020 an die Charité gegeben, hat gesagt, jetzt macht mal ein sogenanntes NUM, das Netzwerk Universitätsmedizin. Und da müssten jetzt solche Sachen rauskommen. Und das Ergebnis ist bisher, muss man so hart sagen, beschämend. Das ist nicht passiert. Dann ist eigentlich auch da wieder nicht der Föderalismus als solcher ein Problem, aber die Forschung und Universitäten sind der Landessache. Ich kann Ihnen mehrere Kollegen namentlich nennen, die sehr helle sind und ziemlich früh 2020 genau das vorhatten, lokal. Und dann ist man bei der Politik, wenn die es verstanden hätte, dann hätten sie sich irgendwie Gutachter geholt, um das zu bewerten, und hätten dann sehr hemmsärmlich unter Sonderbedingungen. Ja, wir haben so oft hier Gesetze geändert. Infektionsschutzgesetz. Da hätte man dort auch gesetzlich eine Basis schaffen können. Mit so einer, wie soll man nennen, Feuerwehrfinanzierung. Ganz gezielt da reinzugehen. befristet, danach ist wieder Normalzustand, aber die ich kenne, sind einfach gescheitert mit guten Ideen. Und zum Beispiel, ein Projekt läuft dieser Art in Freiburg, da ist es in Gang gekommen aufgrund des enormen Elans der Beteiligten, eine Prognose aus den existierenden Daten für die Krankenhausaufnahmen, das ist ja gegenwärtig der entscheidende Punkt. Die ist wirklich schwer. Also müsste man hingucken, wo brauche ich welche Daten besser, wie mache ich es dann methodisch, und dann ist die Frage, wie funktioniert es? Aber das scheitert schon an der Stelle, dann sind wir wieder auf los, wenn man es nennen will, bei den Daten. Also es sind alle schuld, und dieses Verknurpselte aus Normalzeiten, das ist jetzt wirklich hinderlich unter den Sonderbedingungen. Sowohl was Geschwindigkeit angeht, was das richtige Tun angeht und, und.
Sie sprachen von 150 Millionen Geldern des BMBF, die dann wiederum an die Charité gegangen sind mit dem Auftrag, daraus wiederum Forschungsaufträge zu generieren, wenn ich es richtig verstehe.
Mit dem Auftrag, in den Universitätskliniken eine Vernetzung herzustellen, daher dieser Name, sodass sie in Verbundforschung sozusagen mit dem Wunsch, damit es noch schneller geht und intelligenter begonnen wird, dass dieses Netzwerk aufzubauen. Aber da waren natürlich einige Sachen von Anfang an Web- oder Strickfehler. Also einmal ist es natürlich eine Todsünde, so eine große Summe an einen und dergleichen zu geben, damit der das dann unter sich irgendwie nicht verteilt, aber koordiniert. Das hat auch sofort ganz böses Blut gegeben. Aber gleichzeitig war das Schwierige daran, dass das an die Charité gegeben wurde. Das BMBF hat eine ausgeprägte Struktur, wie man diese Mittelvergabe steuert. Also einmal, dass keine ohne Leistung das in die eigenen Taschen steckt und weg ist. Also alles das haben die seit Jahren funktionierend. Und das an eine Uni zu geben, die, naja, man muss es so hart sagen, praktisch von den Strukturen gar nichts hat. Und das ist auch passiert. Dann hat man nachträglich die existierende Kontroll- und Förderstruktur draufgesetzt und damit war das Chaos dann perfekt. Ja, dann hatte man sozusagen das Geld da liegen und die Truppe, die es koordinieren sollte, und aber eigentlich die alten existierenden Strukturen so oben draufgesetzt, dass das Ganze eher lähmend war als förderlich. Mhm.
Wieso wird das nicht aus dem Gesundheitsministerium und den nachgeordneten Behörden des Gesundheitsministeriums organisiert?
Das ist der nächste Treffer. Gute Frage. Ich habe es neulich mal gemacht, das war aber schon auch sehr sarkastisch, dass ich gesagt habe, ich setze 50 Euro. Zeigen Sie mir mal ein Foto, und wer es kriegt, kann sofort mit den 50 Euro abhauen, wo Sie die Wissenschaftsministerin und den Bundesgesundheitsminister auf einem Foto sehen. Den gemeinsamen Appell, wie es weitergehen müsste, formulieren. Vielleicht gibt es das, ich habe es noch keins gesehen, weil das sind so getrennte Welten, und auch vorher, ich habe x-mal gesagt, die müssten mal mehr miteinander reden. Das BMBF vergibt Gelder in der Größenordnung, ich würde mal sagen, weit über 10 Milliarden, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, aber auch Helmholtz zum Beispiel, die Grundfinanzierung, die kommen aus dem BMBF. Das BMG hat praktisch kein flüssiges Geld. Die haben sowas, das nannte sich früher Ressortforschung. Dort die BMG-Mittel gehen rein in die nachgeordneten Behörden, die sind da groß. Also das Robert-Koch-Institut, ich weiß nicht, wie viel die haben, wir haben hunderte von Mitarbeitern. Und die sind natürlich teuer. Das ist sozusagen eine Grundfinanzierung. Und dann gibt es von der Sorte, es gab immer vorher 6 dieser Institute, jetzt dann gab es 5 und das eine haben sie gerade integriert. Aber um einen zu nennen, ist das sogenannte PAI, das Paul-Ehrlich-Institut, auch was bei diesem immer natürlich für die Impfstoffe verantwortlich. Und dann gibt es das sogenannte B-Farm, was für die Arzneimittelzulassung verantwortlich ist. Und das sind ja natürlich Player, die jetzt hier mitspielen. Aber die haben nicht mal hohe Millionenbeträge, die sie irgendwo reinstecken können. Und das sagt, dann macht das so. Das hätte man schaffen müssen in der ersten Minute. Da hätte man vielleicht auch dem BMBF Geld wegnehmen müssen und zu sagen, jetzt das legen wir mal in die Mitte und ihr koordiniert jetzt in wenigen Wochen wo das mit welcher Struktur genau hingehen soll. Mhm. Das ist nicht mal versucht worden.
Mhm. Weil woher soll ein Forschungsministerium eigentlich wissen, dass was jetzt so die zentralen Themen sind, die zu erforschen sind, jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise? Wo sollte da eigentlich die Expertise sein? So ein Forschungsministerium, deren sicherlich von dem Zuschnitt dessen, was die so dann ansonsten auch in vielen, vielen anderen Lebensbereichen an Forschungsaufträgen, ja, habe ich auch mal gelegentlich mit zu tun gehabt, erteilen, ja jetzt nicht so, wie soll ich sagen, jetzt so unmittelbar anwendungsorientiert auch sind. Also hier ist die Krise und jetzt müssen wir hier mal schnell, ja, auch mit Schrappe heute Kohorten bilden und dann die und die Beobachtungen da machen. Das ist ja, entspricht ja nicht so dem, jedenfalls wie ich mir vorstelle, wie im BMBF gearbeitet wird.
Ja, es ist noch schwieriger. Wir haben das BMG, das hieß früher BMGS, Gesundheit und Soziales.
Ja.
Die Struktur erkennt man immer noch, was man ist. Auf der anderen Seite haben wir das BMBF, die haben vom Waldsterben über Klimaveränderung, über, was weiß ich, Wasserstandserhöhung, Verschmutzung, alles. Und da ist die Medizin nur ein ganz kleiner Teil. Die haben die auch.
Mhm.
Also gerade Cochrane ist in der Geschichte die ersten 6 Jahre vom BMBF, Forschungsstruktur.
Das Institut, das Sie lange geleitet haben in Deutschland, ja, für die, genau, diejenigen, die es nicht wissen.
Mhm. Und da war auch schon immer dieser Widerspruch zwischen diesen beiden Polen.
Mhm.
Und die haben auch im BMG sogar, hatten zumindest immer eine sogenannte Liaison-Person, die die Verbindung herstellen sollte. Aber das war so niederrangig aufgehängt, dass das überhaupt da nicht dran zu denken war. Also eigentlich müssten die Staatssekretäre von den beiden Ministerien, ich würde mal sagen, in der gegenwärtigen Situation sowieso, die müssten einmal die Woche einen Job fix haben und sich austauschen, um diese Stränge zusammenzuführen. Und das ist nie versucht worden. Und deswegen kommt ja auch vom BMBF praktisch nichts.
Mhm.
Und im Rampenlicht ist immer das BMG. So, und es gibt auch keine Versuche, das zu ändern. Also eigentlich, wenn man das mal auf andere Länder schaut, wie das gemacht wird, hätte man, wenn man radikal ist, müsste man eigentlich ein eigenes Gesundheitsforschungsministerium schaffen. Bei der Bedeutung von Gesundheit.
Mhm.
Ich meine, wir haben Gesundheitsetat, das ist wahrscheinlich auch dazu Sprache gekommen, wir haben Gesundheitsetat von 1 Milliarde pro Tag. Und das ist also alles, was umgesetzt wird in Gesundheit. Und das ist mehr, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, als das Gesamtbudget der deutschen Bundesregierung. Das muss man sich mal überlegen. So. Und das Geld in Deutschland, das ist eine spezielle Sache des deutschen Systems, geht praktisch alles durch die Kassen der Krankenkassen. Also sozusagen die gesamte Finanzierung erfolgt ja über Beiträge der Bevölkerung und wird dann durchgeschleust und landet dann über die Krankenkassenfinanzierung zurück zu den Ärzten, die kaufen dann was, Investitionen, aber geht alles dadurch, im Gegensatz zum Beispiel zu Großbritannien, wo alles direkt aus dem Steuersäckel kommt. Deswegen sind die uns so unglaublich überlegen, wenn sie schnell was steuern müssen, dann können die das gerade mit dem Parlament machen. Da sind wir völlig hilflos. Und deswegen, das lässt sich auch nicht kurzfristig ändern, aber eigentlich müsste man die Gesundheit rauslösen aus dem BMBF und in irgendeiner Form im BMG zusammenbringen, aber nicht so, dass daraus jetzt eine verkrustete Verwaltungsstruktur wird, sondern diesen Forschungscharakter erhalten, aber zusammen.
Mhm.
Aber ich sehe nicht mal Vorschläge in die Richtung.
Ja, ich glaube, dass es dazu ganz gut passt. Das ist ja auch eigentlich befremdlich ist, dass wir bei der Bedeutung des ganzen Themas, dass es eigentlich nie sowas gegeben hat, wie so einen zentralen Krisenstab, der einfach so ganz oben, von ganz oben herab, alle Themen, die es da gibt und alle Entscheidungsabläufe, die es da gibt, da die Verantwortung für getragen hat. Also wir haben nicht, das hat es ja nicht gegeben, nicht so ein Krisenstab, wo der jetzt nicht nur so eine Ministerpräsidentenkonferenz, die da alle paar Wochen oder Monate zusammenkommt, sondern einfach die so Day-to-Day dann auch da agiert.
Das ist, glaube ich, auch anders als in anderen Ländern. Da gibt es wohl solche Krisenstäbe, die das haben. Und so, somit gibt es auch gar keine zentrale Stelle eigentlich, die Forschung organisieren konnte, sondern das ist, verteilt sich irgendwie.
Ja, es war ein zufallsgesteuerter, scheinbar auf der Oberfläche, Prozess, der natürlich zutiefst durchsetzt war und ist mit Interessenkonflikten.
Ja.
Klar, bleibt nicht aus. Und sozusagen ein ähnliches Land wie wir ist ja die Schweiz. Da kann man hingucken. Die haben sich auch über viele Monate dahin gerangelt. Aber die haben jetzt eben diesen Pandemierat aus dem Wissenschaftsbereich. Ich glaube, der hat über 50, irgendwo zwischen 50 und 60 Mitglieder. Und namentlich belastbar. Also alles, was da gemacht wird, wirklich interdisziplinär. Das ist alles im Mai 2020 auch schon gefordert worden vom Soziologen, Kommunikationswissenschaftler. Also alles das, wo wir die Bevölkerung mitnehmen wollen, das ist ja, es ist ja mit das größte Dilemma dieser, diese Inkompetenz, das professionell zu machen. Ja, also wenn man sieht, wie da irgendwie nicht mal sauber aufbereitet Zahlen immer bis, noch wenn es geht, bis hinters Komma in Pressekonferenzen präsentiert werden, womit niemand was anfangen kann. Also dieser ganze Bereich, der hätte genauso aufgestellt werden können und man hätte sogar mit dem Vorbild jetzt so können, schauen wir doch mal, ob wir es nicht genauso machen. Und es gab was, was dem nahe kam, das war der Beirat für den Ministerpräsidenten, ehemaligen von Nordrhein-Westfalen, Laschet, und der hatte sowas. Da waren, ich glaube, 10 Mitglieder drin. Ich bin mir mit denen sehr frühzeitig da in Verbindung gesetzt und dann, denen war auch völlig klar, wer noch fehlte, also muss man machen. Aber es ist nicht passiert. Und das ist letztlich die, aus meiner Sicht, eindeutig in der Verantwortung der Bundesregierung, Bundeskanzleramt und auch der Kanzler.
Das ist ein Beratungsgremium, das ja, glaube ich, auch ein bisschen die Schwäche hatte, dass die, die da zu beraten waren, auch immer nur dann auf das Gremium gehört haben, wenn es gerade mal in die eigene Richtung gepasst hat und ansonsten nicht, was ich so mitbekommen habe. Ein Pandemierat quasi, der gefordert ist, aber was ja noch dazu kommt, ist einfach die quasi so die Spitze der Exekutive, also welche, die nicht nur informieren und beraten, sondern die auch Entscheidungen treffen können. Auch daran hat es ja gefehlt. Das Robert-Koch-Institut trifft eigentlich keine Entscheidungen jetzt in der Krise, sondern ist ja eigentlich auch nur ein, ja, es macht ein bisschen Kommunikation, wo man dann auch nicht weiß, wir haben ja noch eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, warum eigentlich die nicht da aktiv sind, nicht? Das ist ja auch so ein Wirrwarr dort. Sie sammeln irgendwie Daten, mehr schlecht als recht in vielen Bereichen. Sie haben ja auch keine Entscheidungsbefugnisse jetzt eigentlich in der, innerhalb der Krise, nicht? Und die Entscheidungsbefugnisse sind irgendwo dann, ja, dafür fehlt so die zentrale steuernde Instanz und das ist dann sicherlich im Grund auch der da zu viel Missmanagement, was wir da beobachtet haben, geführt hat. Sie reden häufig über Interessenkonflikte, deswegen will ich das nochmal kurz aufgreifen. Wo treten die denn am stärksten zutage?
Na, einmal im wissenschaftlichen Bereich, das zum Beispiel, das ist, man kann es nicht übersehen, sehr eindeutig so, dass 3 oder 4 Physiker sozusagen immer in diesen Beratungsgremien sind. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt, sowohl was deren Publikation auch wie den Werdegang angeht, die vorher praktisch nicht in der Medizin waren und auf jeden Fall nicht qualifiziert sind, sich mit Problemen der Hygiene, also diese ganze Übertragungsdynamik, ja, hat ja sehr viel zu tun mit Hygiene, die haben das praktisch vorher nicht gemacht. Nur weil die Kanzlerin vor 40 Jahren Physik studiert hat, jetzt dieser Gruppe so eine Dominanz zu geben, ist aus meiner Sicht, das war wirklich unverantwortlich. Und wenn man das dann nochmal genauer hinschaut, ist diese gesamte Beraterstruktur, das ist ja mehrfach auch in den Medien aufgegriffen worden, die war immer nie auch nur annähernd so, wie sie sein müsste, nämlich belastbar, breit aufgestellt und dann auch mit Zwang zur Verantwortung. Mhm. Dass Robert Koch keine Entscheidung fällt, das ist im System so, da kann man sich auch lange drüber unterhalten, was da Sinn macht. Eigentlich sollte ja schon die Politik die Entscheidung fällen.
Aber wie ist die Politik dann eigentlich? Also wo sitzt dann auch wiederum? Also jetzt nicht so die Entscheidungen, die ins Parlament gehören, aber es ist einfach so das tägliche Krisenmanagement. Wo ist da eigentlich, wo laufen da eigentlich die Fäden zusammen?
Besucht hat es ja das Bundeskanzleramt.
Ja.
Aber allein, das ist ja auch mehrfach auch sehr hart deutlich gesagt, die größten Versager sehe ich im BMBF, im Bundesministerium für Bildung und Forschung und im Bundeskanzleramt. Und da ist ja die sichtbare Person immer Braun, Bundeskanzleramtsminister. Die unsichtbare Person hat eigentlich noch eine viel negativere Bilanz. Das ist die Digitalministerin im Bundeskanzleramt, Bär von der CSU. Und deren Leistungsbilanz ist wirklich null. Also alles das, was man jetzt hätte koordinieren, anstoßen müssen, diese Meldewege, die ja immer noch irgendwie anachronistisch eher zu Beginn des letzten Jahrhunderts anzusiedeln wären, ja, das ist ja einfach nichts mehr, was einem modernen Staat vereinbar ist. Und das sind alles diese Punkte, wo es eigentlich hätte passieren müssen. Und das Bundeskanzleramt hat ja nach meinem Verständnis die koordinierende Funktion, sozusagen ein Querministerium zu sein, was die Fachministerien verbindet. Und das habe ich nie gesehen, dass das funktioniert.
Also diese Digitalabteilung, für die Frau Bär dann ins Kanzleramt gekommen ist, die soll verschwindend klein sein. Das ist, glaube ich, nur eine winzige Handvoll Mitarbeiter, die
das
sie hat.
Sofort, ja.
Und böse Zungen haben das eigentlich durchgängig für eher eine symbolische Handlung gehalten, dass man sie ins Bundeskanzleramt geholt hat. Sie hat wohl auch, ich weiß jetzt nicht, ob rechtlich oder faktisch, dem Staatsminister vollständig unterstanden. Nochmal kurz zu den erwähnten Beratern, auch die, also die Physiker, die Sie erwähnt haben. Wir wissen alle, von wem wir sprechen da. Also so richtige, ich glaube nicht mehr daran, dass die beraten haben. Ich glaube ja eher daran, dass man gar keine Beratung wollte. Weil man hat sich, anders ist es ja gar nicht zu erklären, dass man sich ja doch eigentlich immer die Berater dann ausgesucht hat, nicht die kompetentesten und nicht jetzt die, und jetzt auch vor allen Dingen nie irgendwie so ein ganzes Spektrum, das ja wir beide dann auch immer wieder kritisieren, sondern man hat sich ja immer die herangeholt, von denen man wusste, die stören nicht. Ja, weil die Linie, die Kanzlerin die ganze Zeit hatte, die war ja in gewisser Weise sehr konsequent. Und eigentlich, und das gilt jetzt nicht nur für die Kanzlerin persönlich, aber eigentlich vermittelt es mir dann zunehmend den Eindruck, dass man eigentlich nur noch brauchte, damit man sagen konnte, man hat sich beraten lassen, aber dass eigentlich die eigentlichen Entscheidungen nicht so sehr beeinflusst waren.
Der Verdacht drängt sich auf. Ich habe auch schon öfter das Wort benutzt von Unterstützung von willfährigen Wissenschaftlern. Ja, also wie da Entscheidungen und Entscheidungsstrukturen unterstützt wurden, das hätte eigentlich auch aus wissenschaftlicher Sicht so nicht geduldet werden dürfen. Und da gab es so richtige Spitzen, wo man es wirklich auch nachweislich sehen konnte. Das war zum Beispiel Ende 2020 die Stellungnahme von der Leopoldina. Die war fachlich so, dass sie, wenn ich Gutachter gewesen wäre, nicht in der Form über den Tisch gegangen wäre. Es gab da ja auch von einigen Leuten dann massive Gegenrede. Aber die es mitgetragen haben, die Mehrheit, die hat zum Teil, könnte ich Ihnen auch Namen nennen, die nicht richtig gelesen. Also auch da war dann wieder sozusagen die Dominanz von den, ich nenne es mal sogenannten Beratern, so dass der Ton dann doch so war, dass die Bundesregierung praktisch bestätigt wurde und so weitergehen konnte.
Das, wir sind leider am Ende unserer Zeit, wenn ich das hier so richtig im Blick habe. Deswegen danke ich Ihnen zunächst einmal herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende hier in Berlin.
Danke. Danke für die Einladung und auch für die Chance, meine Gedanken hier zu äußern.